Willkommen zum You Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit
Jan Tam, Sibylle Hambach und Sven Juncker von der Uni Rostock.
Viel Spaß! It's just different.
War das Thema, dass wir uns verändern müssen, gar keine Diskussion? Also, die Frage, wie wir uns verändern, ist eine intensive Diskussion, aber dass wir uns verändern müssen, ist überhaupt gar keine Diskussion. Und das ist etwas, was ich total wertvoll halte für uns hier an der Uni Rostock, weil an anderen Hochschulen habe ich wahrgenommen und kriege auch immer von Kolleginnen und Kollegen die Rückfrage, na, wie hast du es geschafft, dass überhaupt Veränderung akzeptiert wird und angegangen wird? Und das war bei uns nie eine Diskussion.
Und damit moin und schöne Grüße aus dem sommerlichen Rostock, aus dem hohen Norden. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mittlerweile Folge 243. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018, darf hier Menschen gute Fragen stellen. Und das sind Menschen, die etwas ausprobieren und von denen wir etwas lernen können in Sachen Arbeit. Und ich glaube ja auch daran, dass Arbeit echt was Gutes und Wertvolles sein kann. Aber dazu muss man Dinge verändern. Und heute geht es auch um Veränderungen, und zwar in einem System, von dem man das vielleicht gar nicht denkt, dass da so viel geht. Es geht um die agile Transformation der Verwaltung der Uni Rostock. Das ist tatsächlich ein Case, über den man deutschlandweit spricht. Unis und auch die Verwaltungen der Unis sind nicht unbedingt bekannt für neue Arbeitsweisen und Experimente. Umso spannender fand ich es, als ich gehört habe, dass bei mir in meiner Heimatstadt einiges im Gange ist. Bei mir sind Jan Tam, der Kanzler der Verwaltung der Uni Rostock, Sibylle Hambach, Organisationsentwicklerin, und Sven Juncker, der sich um Digitalisierung und Transformation hier kümmert. Mit dem Sven habe ich auch mal zusammengearbeitet bei Mandarin Medien, der Digitalagentur aus Schwerin, bei der ich war. Und das war also ein sehr schönes Gespräch im historischen Hauptgebäude der Uni Rostock. Hier also gar nicht so weit weg, konnte ich dann auch wirklich zu Fuß hingehen. Und ihr hört also, wie die sich auf den Weg gemacht haben, schon vor 10 Jahren, welche Widerstände sie auch erleben, wie sie auch Appetit machen und mit kleinen Schritten und Beharrlichkeit und auch mit Freude an der Sache weitergehen. Also heute mal ein Praxisbericht. Universität ist das Thema für alle, die auch mal reinschauen wollen, wie sieht das so aus hinter historischen Türen, was gibt's da an neuen Themen. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und wir hören uns später nochmal wieder.
New Work Chat Werbung.
Und Support für diesen Podcast kommt von meinen Werbepartnern Deskly und Hello Agile. Deskly ist schon seit einer Weile hier an Bord und ich kann euch diese wunderbare Workplace-Management-Plattform sehr empfehlen. Worum geht's? Ihr als Arbeitgeber gebt euren Mitarbeitenden eine sehr intuitive App mit und die können dann in der App ihren Arbeitsplatz im Büro buchen oder auch Räume, Parkplätze, alle Ressourcen, die ihr dort reinbringen wollt. So habt ihr den Überblick und könnt euer Büro zukünftig richtig gut und effektiv planen. Ihr könnt das natürlich auch in eure HR-Lösungen integrieren. Das ist alles DSGVO-konform. Ein super Support. Es gibt wirklich viele Cases für verschiedene Branchen. Also wenn ihr euch mit Desk-Sharing und hybridem Arbeiten auseinandersetzt, dann schaut euch bitte mal Deskly an. Auf desk.ly gibt es alle News und in den Shownotes gibt es auch noch einen fetten Rabatt, wenn ihr diesen Link nutzt. Außerdem freue ich mich, dass Hello Agile mit an Bord ist. Die sind die Akademie und Beratung vor allen Dingen für Leadership und agiles Arbeiten. Und genau zum Thema Leadership gibt es jetzt ein wunderbares Training für Führungskräfte, das New Leadership Professional Training, und zwar für alle Führungskräfte und die, die es werden wollen, die sich jetzt auch nochmal auf die neuen Herausforderungen der Arbeitswelt einstellen wollen und vorbereiten lassen wollen. Und all das gibt es gebündelt für euch in 3 Tagen, wirklich mit den Themen, auf die es ankommt. Checkt das mal ab. Ich packe euch die Website mit rein, helloagile.de/training/new-leadership. Bekommt ihr dann auch nochmal in den Shownotes. Und es gibt einen Rabatt für die Hörer und Hörerinnen des New Work Chat Podcasts für diese Leadership-Ausbildung. Der Code ist chat-10, großes CHAT-10. Also checkt es aus und viel Spaß beim Lernen.
Werbung Ende.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, heute in der Universität Rostock zu sein, in meiner Heimatstadt. Ich hatte einen kurzen Anreiseweg, finde ich auch mal schön. Freue mich, bei Sibylle und Jan zu sein. Moin.
Hallo. Hallo, Gabriel.
Wir sind hier im historischen Hauptgebäude der Uni Rostock. Das Thema Universität hatten wir hier im Podcast auch noch nicht. Tatsache ist, dass bei euch einiges geht. Ihr seid in der agilen Transformation in der zentralen Verwaltung der Uni und da bin ich heute sehr gespannt, was ihr mir erzählen werdet.
Ja, total klasse, dass du da bist. Wir sitzen hier mit dem Hauptgebäude mitten im Zentrum der Stadt, sozusagen das Rathaus 100 Meter weiter weg. Und im Sommer, wir sind ja mitten im Sommer jetzt, die Urlauberströme strömen an der Uni vorbei. Wir sind dadurch total sichtbar, auch mit einem sehr traditionell eingerichteten Gebäude. Das ist schon ein Privileg, hier auch jeden Tag in dieses Gebäude gehen zu dürfen und hier arbeiten zu können.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir werden mal ein paar Bilder noch verlinken in den Shownotes und wollen euch natürlich am Anfang erstmal kennenlernen, Sibylle und Jan. Ihr wisst ja, meine 10-jährige Tochter spricht hier das Intro ein. Vielleicht studiert die irgendwann mal. Also wie würdet ihr Mathilde erklären, was ihr eigentlich so macht?
Hallo Mathilde, ich habe ein paar von den Podcasts von deinem Papa gehört und finde super, dass du mitmachst. Ich bin Organisationsberaterin für die Uni Rostock. Vielleicht kennst du die Kinderuni, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Universität. Uni ist noch viel, viel, viel mehr. Und mit meinen Kollegen gemeinsam komme ich immer dazu, wenn was verändert werden soll. Wir werden angefragt und dann beraten wir, stellen Fragen, geben Rat, was man machen könnte, um Probleme zu lösen, um Veränderungen auf den Weg zu bringen. Das sind nicht nur ganz kleine Dinge, die wir bewegen, sondern das geht manchmal über viele, viele, viele Jahre. Und wir sind halt dabei und begleiten Veränderungen. Das ist mein Job, das ist unser Job in der Organisationsberatung.
Genau. Mein Job hat ja einen ganz eigenartigen Titel. Wenn ich das sage, dann wundern sich die Leute. Ich bin nicht Kanzler der Universität Rostock. Das ist was sehr Tradiertes. Mathilda, Uni ist eigentlich nichts anderes als eine riesengroße Schule mit vielen tausend Schülern, aber für Erwachsene. Und die Erwachsenen lernen am Ende einen Beruf. Unser Hauptjob ist es, einen Beruf auszubilden, dass die Erwachsenen dann irgendwo gut arbeiten können. Und häufig ist es sogar so, dass sie nicht nur einen Beruf lernen, sondern ganz viele Berufe damit machen können und sich dann am Ende entscheiden müssen, wo sie wirklich hingehen und welchen Beruf sie ausüben. Das geht von Lehrer können sein dann bis hin zu vielleicht das Wetter und das Klima vorhersagen. Wir sagen immer, bei uns kann man studieren, die Welt retten, wenn die Studierenden sich für uns interessieren. Und was ich mache, ist, ich unterstütze die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei, dass sie gute Wissenschaft machen können. Und ein Teil der Wissenschaft ist eben, die Studierenden so auszubilden, dass sie einen guten Beruf machen können.
Ja, und die Uni Rostock ist ja keine gewöhnliche Uni, sondern eine ganz besondere, auch eine der ältesten hier im Norden. Vielleicht kannst du uns die mal vorstellen.
Genau, sie ist die älteste im Ostseeraum. Wir sind über 600 Jahre alt. Wir hatten vor 2 Jahren unsere 600-Jahr-Feier gemeinsam mit der Stadt. Die Stadt ist ja 800 Jahre geworden, haben wir das gefeiert. Und Uni ist schon was Spannendes. Deswegen bin ich auch hier, weil wir haben auf der einen Seite durch die 600 Jahre sehr tradierte Dinge von Namen, aber auch Abläufen, Feierlichkeiten, die wir haben. Zum Beispiel haben wir immer im Jahr die Immatrikulationsfeier, die in einer Kirche stattfindet, was ja irgendwie auch was Besonderes ist. Trennung Staat, Bildung und Kirche eigentlich. Und trotzdem feiern wir an der Kirche. Das ist Tradition. Und auf der anderen Seite haben wir ganz viele hochinnovative Dinge. Zum Beispiel können wir die schnellsten Lichtblitze der Welt erzeugen in der Physik. Die kürzesten, ist korrekt. Und haben eine Robbenstation, wo geforscht wird mit Robben zusammen in der Ostsee und ganz viele andere Dinge. Und das alles zusammenzubringen und zusammenzuarbeiten, das ist was Besonderes. Das ist ein eigener Kosmos einfach in so einer Universität.
Ja, warum sollte man nach Rostock kommen, um hier zu studieren? Ich meine, klar, wir haben das Meer, aber was spricht noch für die Uni?
Ist eine coole Uni, ist eine Volluniversität. Also wir haben ja 9 Fakultäten, also bei uns kann man alles Mögliche studieren. Es ist eine faszinierende Universität, weil sie so alt ist und gleichzeitig hoch innovativ in anderen Teilen. Wir haben relativ wenig Studierende für eine Volluniversität, also das Betreuungsverhältnis im Studium ist an vielen Stellen super gut. Also man kennt seine Professoren, viele Professoren erinnern sich an die Studierenden, man arbeitet eng zusammen, lernt eng zusammen. Wir sind nah an der Ostsee, was im Sommer einen ganz besonderen Charme hat. Also viele Studierende sitzen dann mittags, nachmittags in der S-Bahn und verbringen den Abend am Strand. Manchmal lernend, öfter glaube ich, aber auch nicht. Und wir haben hier direkt in der Stadt den Stadthafen. Also 5 Minuten die Straße runter ist man quasi am Wasser mit Segelbooten, Sonnenuntergang und allem, was dazu gehört. Hat schon Charme hier. Zu studieren, hier zu leben, ist eine Stadt der kurzen Wege, man kennt sich. Ist cool. Ich bin seit mehr als 30 Jahren hier in der Stadt und das ist einfach eine coole Stadt. Ja.
Jan, wie viele Studierende gibt es denn überhaupt hier in Rostock an der Uni?
Ungefähr 13.000 sind wir jetzt. Und Beschäftigte sind 2.000, 3.000, die man rechnet. Wobei man sagen muss, die Uni ist ja auch die Universitätsmedizin und die ist nochmal ein eigener Kosmos. Wenn man die nochmal dazu rechnet, dann kommen da nochmal über 6.000 Beschäftigte dazu. Das ist nochmal ein ganz eigenes Feld, Uni, was die Unimedizin angeht. Und das Spannende ist wirklich, es gibt Studiengänge, die sind sehr groß und voll. Und es gibt aber auch Studiengänge, die sehr individuell sind. Und so kann man sich wirklich gut aussuchen. Ich kann nur allen empfehlen, wirklich zu gucken, nicht nur auf dem Studiengang, sondern mit den Leuten zu reden. In den Fakultäten, mit den Hochschullehrern, also mit den Professorinnen und Professoren und nachzufragen, was die Studiengänge ausmacht und sich dann gut zu entscheiden oder mit der Studienberatung zu reden hier in Rostock und zu fragen, weil alles hat Vor- und Nachteile. Also auch kleine Studiengänge, gutes Betreuungs hat Vorteile, aber auch große Studiengänge können einen Vorteil haben. Da muss man sich dann gut überlegen, was man eigentlich will.
Ja, und vielleicht fragt sich jetzt mancher, warum wir hier im New Work Chat Podcast in der Uni sind. Und tatsächlich geht es ja um die Zusammenarbeit in der Verwaltung und die Organisation der Zusammenarbeit und was das auch mit Agilität zu tun hat. Vielleicht kannst du uns mal erklären, seit wann du eigentlich auch mit diesem ganzen Thema New Work zu tun hast.
Das ist eine tatsächlich schon lange Geschichte. Wir haben uns 2012 auf die Reise gemacht, da bin ich hier in die Verwaltung der Universität gekommen. Da war ich noch gar nicht in der Kanzlerfunktion, also in der Leitung der zentralen Universitätsverwaltung. Und haben gemerkt, in einem klassischen Führungskräfte-Workshop, haben wir diskutiert darüber, dass wir uns verändern müssen, dass es so nicht mehr weitergeht. Und haben uns entschieden, uns auf den Weg zu machen, ganz klassisch zur Modernisierung der Verwaltung mit dem Thema Prozessorientierung. Ich glaube, das ist vielen ein Begriff, prozessorientiertes Handeln in der Verwaltung ganz zentral. Da geht es im Kern immer darum, die Arbeit gut erledigen können, effizient erledigen zu können, die Ressourcen gut zu nutzen, weil man muss ja wissen, eine Verwaltung ist ja kein Selbstzweck da. Wir erbringen ja Leistungen für anderen, wir unterstützen die Wissenschaft und bei uns geht es immer darum, auch die Ressourcen möglichst effizient und gut zu nutzen und möglichst viel Unterstützung für die Wissenschaft zu leisten und möglichst viele Ressourcen der Wissenschaft zu lassen, damit die gute Wissenschaft machen können. Und so werden wir auch immer von der Wissenschaft drauf geschaut, was macht die Verwaltung denn da und macht sie uns nicht vielleicht mehr Arbeit, als sie uns Arbeit abnehmen soll. Also diese Diskussionen haben wir immer. Und dann haben wir ganz klassisch Thema Digitalisierung angefangen zu diskutieren, das Thema E-Verwaltung, also elektronisches Dokumentenmanagement und diese ganzen Dinge voranzutreiben in Projekten, haben ein Projekt aufgesetzt 2014. Und mit dem Aufsetzen des Projektes, Sibylle, hast du schon den Impuls gegeben und gesagt, naja, mit den Rahmenbedingungen, die wir haben, werden wir das so nicht ganz klassisch schaffen, wie man so ein Softwareentwicklungsprojekt macht, klassisch nach dem Wasserfallmodell, und haben angefangen, andere Methoden auszuprobieren. Also es kommt eigentlich ganz klassisch so aus dem IT-Bereich raus, aber wir haben gleich versucht, groß und ganzheitlich zu denken und haben eben nicht eine feste Projektstruktur und einen festen Projektplan, sondern haben eher die Richtung versucht zu beschreiben, wo wir hingehen wollen, welche Handlungsfelder wir haben, wie wir die Projektgruppe strukturieren, kleiner, größer machen, je nachdem, was das Projekt braucht. Und haben uns dann angefangen, mit agilen Methoden sozusagen zu beschäftigen in diesem Zusammenhang. Und dann muss man sagen, noch vor Corona haben wir über das Thema tatsächlich Agilität, und da kam der Impuls von dir, Sibylle, intensiver nachgedacht, was es eigentlich heißt, agil zu sein. Und da muss ich jetzt einmal ausholen, weil Verwaltung, der eine Teil ist, die Dinge effizient zu machen, zu standardisieren. Und der andere Teil ist aber, flexibel auf sich verändernde Bedingungen reagieren zu können. Und wenn ich etwas sehr effizient und standardisiert mache, dann geht mir ja Flexibilität verloren. Und da sehe ich ein Spannungsverhältnis zwischen. Und ich bin der Meinung, dass wir stark auf Flexibilität achten müssen, damit wir uns in der Zukunft auch gut weiterentwickeln können. Und da sind agile Methoden und agile Werte ganz zentral und wichtig für. Und das ist eigentlich der Ansatzpunkt gewesen, wo man gesagt hat, damit muss ich mich dringend tiefer beschäftigen. Und der Auslöser war eigentlich 2014 mit den IT-Projekten, kam das in Gang. Aber eigentlich tief beschäftigt haben wir angefangen und 2018 richtig dann. Und dann kam Corona und dann kam sowieso alles ganz doll in Fahrt plötzlich, was diese Dinge anging.
Und Verwaltung hat ja klassisch die Aufgabe, darauf zu achten, dass die Gesetze eingehalten werden. Das heißt, wir haben drei Aspekte, die wir irgendwie unter einen Hut bringen müssen. Also nicht irgendwie, sondern die wir unter einen Hut bringen müssen. Wir müssen rechtskonformes Handeln sicherstellen von uns selbst und von allen anderen in der Organisation. Wir wollen das effektiv machen. Also wir denken über Prozesse nach, wie es möglichst zügig geht. Und in einigen Kontexten, und die sind ja nicht fest, sondern die sind so fluide, müssen wir einfach schnell sein. Und das alles zusammen in eine Organisation zu bringen, ist anspruchsvoll.
Ich muss sagen, ich finde es ja immer spannend, dorthin zu gehen, wo die Rahmenbedingungen nicht so perfekt sind, auch für neues Arbeiten. Natürlich kann man sich hippe Startups und New Work Companies anschauen und das ist dann auch ganz toll, aber so richtig interessant wird es doch da, wo es auch Widerstände gibt, wo man Überzeugungsarbeit leisten muss, wo man richtig was lernt, wo man Gewohnheiten umstellen muss. Ehrlich gesagt kenne ich weder bei Unis noch in der Verwaltung so wirklich viele Cases. Deswegen ist euer Fall sehr spannend und interessant. Wie habt ihr denn auch so die anderen Unis wahrgenommen im Kontext der Veränderungen der letzten Monate und Jahre?
Genau, also was ich gesehen habe, ist, dass es Projekte gibt in diesem Zusammenhang, wo auch von außen gefördert wird. Also eine Uni lebt ja ganz viel auch von Fördermitteln, so Initiativen. Also ich weiß, dass an der Uni Stuttgart gibt es so ein Agility Lab, was gefördert wird im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes. Und so punktuell Förderung kommt zu ganz speziellen Themen auch. Zum Beispiel, wie ich das Büro gestalte, damit ich da drin agil arbeiten kann. Oder wie ich ein Projekt anders strukturieren kann. Was mir total wichtig war, ist, das Ganze nachhaltig zu tun. Also nicht nur an einem Punkt zu arbeiten, sondern wirklich zu schauen, was braucht es grundsätzlich, um sich für die Zukunft anders aufzustellen, um die Zukunft sich gut weiterentwickeln zu können. Und nicht nur Agilität aus Blickwinkel einer Methode anzuschauen, sondern wirklich auf die Werte tatsächlich zu schauen. Und ich glaube, auch über das Thema Agilität gibt es ja in der Uni gerade große Diskussionen, muss man auch mal sagen. Und die Leute verstehen ganz unterschiedliche Dinge davon, darüber. Und zurzeit spreche ich auch gar nicht so gerne über Agilität als solches, sondern eher über das, was es dahinter bedeutet, um ins Handeln und ins Tun zu kommen. Weil leider, so wurde mir das zum Beispiel aus westdeutschen Hochschulen zurückgespiegelt, ist das Thema Agilität häufig verbrannt, weil die so eine Beraterwelle kam also in den 2000ern dann am Anfang und dadurch mehr oder weniger so Produkte und Methoden verkauft worden sind und alle am Ende sagen, kommen wir bloß nicht so näher mit dem Thema Agilität. Auf der anderen Seite sind aber ganz viele, die das Problem wahrnehmen und sehen, es muss sich was verändern, es geht so nicht weiter. In den Hochschulen, wenn wir gute Arbeit leisten können wollen in der Wissenschaft, müssen wir uns anders aufstellen, müssen wir uns verändern. Und dafür Antworten zu finden, das finde ich total spannend. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir wollen da nicht nur an einer Stelle gucken, sondern wir wollen grundsätzlich gucken und haben sozusagen so ein paar Learnings damit genommen für uns. Und über die könnten wir zum Beispiel reden.
Ja, Veränderung hat ja viel mit der Haltung, mit der Offenheit zu tun, auch besonders mit der Offenheit der Führungskräfte. Das fällt vielen schwer, auch da etwas Neues zu wagen. Wenn man dir so zuhört, hat man aber den Eindruck, dir ist es nicht schwer gefallen. Täuscht der Eindruck?
Nee, überhaupt nicht. Und ich bin erstaunt darüber, weil, also für mich war das so selbstverständlich, so fühlte sich irgendwie natürlich an, in so einen Prozess hineinzugehen, sich verändern zu müssen und zu diskutieren. Und ich muss auch sagen, auch bei uns in der zentralen Universitätsverwaltung, ich spreche immer von zentraler Univerwaltung, weil es gibt auch noch Verwaltungen in den Fakultäten, und für die kann ich so nicht einfach so mitsprechen hier. Aber war das Thema, dass wir uns verändern müssen, gar keine Diskussion. Also das war, also die Frage, wie wir uns verändern, ist eine intensive Diskussion, aber dass wir uns verändern müssen, ist überhaupt gar keine Diskussion. Und das ist etwas, was ich total wertvoll halte für uns hier an der Uni Rostock, weil an anderen Hochschulen habe ich wahrgenommen und kriege auch immer von Kolleginnen und Kollegen die Rückfrage, na, wie hast du es geschafft, dass überhaupt Veränderung akzeptiert wird und angegangen wird? Und das war bei uns nie eine Diskussion, muss ich sagen. Da ging natürlich, was wir verändern, in welcher Geschwindigkeit, wer wie eingebunden wird, wer darf was entscheiden, wer entscheidet auch was bewusst nicht und so weiter. Darüber gibt es intensivste Diskussionen, aber über den Umstand selbst, dass was passieren muss, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, Sibylle, ob du das auch so siehst.
Also es gibt ja so Bilder von klassischen Verwaltungsmitarbeitern. Und ich bin ja 2012 gekommen mit dem Projekt Prozessmanagement, habe relativ früh Interviews geführt, mit ganz vielen Kollegen Prozessaufnahme gemacht, also Prozesserhebung gemacht für die zentrale Verwaltung und bin sehr schnell ins Gespräch gekommen, habe sehr schnell sehr viele gute Gespräche gehabt und da war von Beginn an niemand, der gesagt hat, nee, so wie ich das mache. Also doch, gab's, aber hat sich sehr schnell gedreht in den Gesprächen, so wie ich das mache, so mache ich das schon immer und ich mache das gut und so soll das bleiben. Und das haben wir relativ schnell gedreht gekriegt, ich mache mit, was genau, was ist der Nutzen? Was ist der Nutzen? Immer wieder die Frage, was ist der Nutzen für mich, für meine Arbeit, für meine Kunden? Seit ein paar Jahren reden wir von Verwaltungskunden, genau.
Ja, für mich hängt auch ganz viel von der Frage ab, wie wir Veränderung kommunizieren. Wie sieht die Geschichte aus, die wir erzählen? Was sind die Narrative? Das ist für mich ganz entscheidend auch, um auch zu inspirieren zu Veränderung und um dann auch zu einer Veränderungsbereitschaft zu kommen. Ich glaube, eigentlich fragen sich ja auch alle, what's in it for me? Und wir müssen das natürlich auch ernst nehmen. Damit sind auch Ängste verbunden und all das muss, glaube ich, Teil unserer Geschichte sein, die wir erzählen. Insofern ist Kommunikation unheimlich wichtig und wird doch immer wieder unterschätzt. Also das sehe ich immer wieder. Es wird dann einfach etwas ausgegeben, aber Kommunikation bedeutet für mich ja auch Dialog. Und der ist anstrengend oft, aber der lohnt sich, oder?
Ich habe das auch total unterschätzt. Also ich habe mich gefragt immer, gibt es da Angst oder woher kommt das Verhalten? Bis mir dann klar geworden ist, ich spreche jetzt hier bewusst nicht über einzelne Personen, aber da ist tatsächlich richtig existenzielle Angst hinter und man muss das einfach mal klar ansprechen und miteinander besprechen und Klarheit schaffen, dass das gar nicht damit gewollt ist. Also ich glaube, es ist total wichtig, immer wieder zu erklären, was das Ziel eigentlich ist, ohne dass man vielleicht exakt genau das Ergebnis benennen kann, aber was das eigentliche Ziel ist, also wo man hin will und die Richtung, um dann gemeinsam daran arbeiten zu können. Und was wir, glaube ich, geschafft haben und wo wir das in Bewegung gebracht haben, ist, hierarchieloses Arbeiten zu fördern. Also mit allen, egal, also Verwaltung ist ja erstmal klassisch hierarchisch strukturiert. Es gibt den Leiter, es gibt die Dezernatsleitung, es gibt die Referatsleitung, es gibt die Sachgebietsleitung und dann kommt der Mitarbeiter. So, das ist so klassischer Verwaltungsaufbau. Und in einer Universität sind die Kolleginnen und Kollegen eigentlich schon so sozialisiert, dass man nicht über die Hierarchie arbeitet, sondern direkt miteinander. Das kommt von der Wissenschaft. Das Kollegium arbeitet gleichberechtigt zusammen. Das ist schon mal ein Unterschied zu, sage ich mal, einer ministerialen Behörde, wo ganz doll auf den Aktendurchlauf geachtet wird. Das ist ein Vorteil. Und dann aber zu sagen, wir brechen die Hierarchie auf, indem wir Formate schaffen, wo ihr auch nicht nur inoffiziell zusammenarbeiten könnt oder informell, sondern wo wir uns treffen und jeder gleichberechtigt an einer Sache arbeiten kann. Das war, glaube ich, der allererste Schritt, um wirklich Bewegung zu erzeugen und dann zu schauen, ja, man kann auch was verändern und man kann über was offen reden und trotzdem kommen die Dinge nicht alle offen auf den Tisch. Darüber muss man sich immer klar sein. Also viele Dinge bleiben einfach unter der Decke und sind versteckt.
und ich darf euch in eigener Sache auf ein wunderbares Event aufmerksam machen. Und zwar findet vom 10. bis 12. September in Köln die Zukunft Personal Europe 2024 statt. Das ist also europaweit das Größte, was es gibt in Sachen HR. Wenn irgendwo über die neue Arbeitswelt gesprochen wird, dann dort. Und ich darf mit dabei sein als Speaker und halte einen Vortrag. Tragt euch gerne ein den 12. September. Und dann von 11.45 Uhr an halte ich den Vortrag. Alle Infos, wo das genau sein wird, worüber ich sprechen werde, bekommt ihr hier in den Shownotes. Und die Aktion jetzt für alle, die hier zuhören, die Freunde des Podcasts sozusagen, die Freunde des Hauses. Es gibt die Möglichkeit, dass ich ein paar von euch kostenlos mit reinnehme. Und wenn ihr da Interesse habt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail, geht auf gabrielrath.com und schreibt mir einfach eine kurze Mail. Und vor allen Dingen auch, warum ihr dabei sein wollt. Und dann kann ich ein paar von euch kostenlos mitnehmen. Ich antworte euch auf jeden Fall. Ein paar Free-Tickets habe ich auf jeden Fall bekommen. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr mich auch als Speaker buchen für euer Event. Das kann natürlich eine Konferenz sein. Es kann aber auch ein In-House-Event sein, ein Führungskräftetraining oder ähnliches. Komme ich gerne auch als Keynote-Speaker zu euch oder bringe einen Impulsvortrag. Dazu gibt es dann auch meine Speaker-Agentur Minds and Matches, packe ich euch auch in die Shownotes, würde mich freuen, wenn wir uns dann bald sehen. Man sagt, die Verhältnisse bestimmen das Verhalten. Wir müssen uns erstmal anschauen, wie ist der Ist-Zustand oder was ist bisher passiert, bevor wir was Neues planen. Ich habe in einem schönen Artikel über eure Arbeit gelesen, dass ihr euch vorgenommen habt, das Hamsterrad umzubauen, was ich eine wunderschöne Formulierung fand. Wie habt ihr das gemacht?
Also das Coole an der Universität ist ja, dass es keine Diskussion darüber gibt, wofür die Uni oder wofür man arbeitet. Also dieser Zweck der Arbeit als solches, die Mission, die man hat, da sind sich alle vereint. Die fühlen sich sehr, sehr verbunden dem. Das hat wiederum Vor- und hat Nachteile. Die Leute haben einen auch sehr viel Eigenmotivation, auch ihre Vorstellung, wie eben Veränderung stattfinden soll und wollen sich da einbringen. So. Und ja, wie haben wir unser Hamsterrad umgebaut? Ich nehme mal so ein paar ganz konkrete Sachen. Zum Beispiel haben wir bei uns eine Art Arbeitsrhythmus versucht zu schaffen und uns aufeinander abzustimmen, um uns auch gut treffen zu können, digital wie in Präsenz. Zum Beispiel ist es so, dass wir ein Format in der zentralen Notizverwaltung haben, das heißt Informationen von Kolleginnen und Kollegen für Kolleginnen und Kollegen, wo wir uns einmal im Monat per Videokonferenz oder in Präsenz einfach treffen und die Leute Informationen mitbringen. Das lebt so vor sich hin und wird unterschiedlich ausgestaltet. Manchmal gibt es Wünsche, wo einfach Themen besprochen werden. Wir hatten zum Beispiel das Thema, dass über die bauliche Entwicklung jemand gesprochen hat, weil die Leute sich das gewünscht haben. Aber es werden auch neue Kolleginnen und Kollegen begrüßt. Und das schafft eine gewisse Gemeinschaft. Es sind ja über 150 Leute dort. Man muss sich nicht die Illusion hingeben, dass man ein großes Team schafft, aber eben sichtbar zu machen, wir arbeiten gemeinsam an diesen Themen und bestimmte Dinge betreffen uns auch gemeinsam und wir tauschen uns dazu aus und versuchen uns zu helfen und zu unterstützen. Oder ein anderes Format ist, dass wir einmal im Monat uns zusammensetzen zu einem Workshop, wo alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zentralen Notizverwaltung daran teilnehmen können, verständigen uns vorher zu welchem Thema, was uns gerade wichtig ist und den Nägeln brennt. Und dort erarbeiten wir zu einer Problemstellung eine Lösung gemeinsam. Und da können wirklich alle dran mitwirken. Und das schafft auch wiederum Gemeinschaft, hierarchieloses Arbeiten. Das ist zum Beispiel ein so ein Thema. Oder wir haben zum Beispiel ich für mich persönlich, als ich hier gestartet bin, gab es sogenannte Routinen. Das heißt, Routine heißt, der Chef spricht mit den ihnen nachgeordneten, ich mache jetzt hier einmal in Anführungsstrichen, weil ich finde das Wort schon unschön, also auch, man spricht ja hier vom Fachvorgesetzten, aber mit den nachgeordneten Personen. Also ich spreche mit der Referatsleitung, Dezernatsleitung einmal die Woche, alle zwei Wochen und ich hatte in der Woche 10, 15 Termine, wo ich immer eine halbe Stunde mit den Leuten geredet habe, egal was auch immer, wenn die Fragen hatten und so weiter. Und das fand ich so müßig, das zu tun. Und was wir jetzt machen, ist, wir die Leute, die zu einem Fachgebiet zusammenarbeiten müssen in der Verwaltung, die treffen sich einmal in der Woche regelmäßig und stimmen sich dort ab, welche Themen sind uns wichtig, was treiben wir gemeinsam voran, wie priorisieren wir das, verschieben wir das in ein Arbeitstreffen, wo wir tiefer zu einem Thema reden. Das machen wir ganz bewusst und entwickelt sich nicht irgendwie hin. Und dadurch schaffen wir Arbeitsrhythmus, um an Dingen gemeinsam zu arbeiten. Das ist eine ganz massive Veränderung. Ich selbst würde mir wünschen, dass wir dadurch noch mehr Geschwindigkeit und Effizienz schaffen. Was ich ein bisschen unterschätzt habe, ist natürlich diese Art der Kommunikation und immer wieder gucken, sind wir beieinander, verfolgen wir alle noch gemeinsam denselben Zweck, haben wir andere Bedürfnisse, wie wir unsere Treffen gestalten und so weiter. Das nimmt auch sehr, sehr viel mehr Raum ein als früher. Ist natürlich wichtig, weil wir dann darüber auch reden, wie wir miteinander zusammenarbeiten und was uns für unsere Beziehungen wichtig ist, kostet uns Zeit. Auf der anderen Seite kann man sagen, vorher haben wir solche Dinge häufig ignoriert einfach und dann sind Dinge so gewachsen vor sich hin und die Leute waren vielleicht frustriert, weil einer ständig gequatscht hat in der Routine der andere gar keine Zeit hatte mehr, seine Dinge zu platzieren, die ihm wichtig sind. Und ich glaube, da sind wir auf einem anderen Weg jetzt. Das ändert sich. Das ist ein langer Weg, aber es verändert sich. Und das macht ganz konkret mit den Arbeitsabläufen, mit uns allen etwas.
So, und jetzt haben wir auch noch Zuwachs bekommen. Der Sven Juncker ist Teil jetzt unserer Runde. Und Sven, wir kennen uns schon seit einer Weile. Wir waren nämlich Kollegen bei Mandarin, einer Digitalagentur aus Schwerin. Und du kannst uns ja mal erklären, warum bist du zur Verwaltung der Uni gegangen und wie hast du auch diese Arbeit hier kennengelernt und erlebt?
Ja, hallo, ich bin der Sven. Ich habe mit Gabriel zusammen 4 Jahre knapp bei Mandarin verbracht, war da eigentlich im Bereich Performance Marketing eingestellt, aber wie das Leben so spielt, das hat sich schon verändert, bevor ich überhaupt meinen ersten Arbeitstag dort hatte. Durch Elternzeitvertretung habe ich dann Hochschulkunden übernommen und das war die Welt, aus der ich kam. Ich habe vorher 10 Jahre lang für die Hochschule Wismar intern die berufsbegleitenden Fernstudiengänge vermarktet und die Agentur hat dann schnell gemerkt, dass mir das liegt und die Kunden mit dem Ergebnis zufrieden sind, sich so entwickeln, wie sie sich das wünschen und dann ist da Stück für Stück ein Bereich draus gewachsen und ich habe mich quasi für alle Bildungsthemen engagiert in der Agentur. Projektgeschäft ist aber so, wie Projektgeschäft ist. Man hat viele Kunden, viele Abhängigkeiten. Man ist vom Budget abhängig, vom Know-how auf der Gegenseite, auch vom Durchhaltewillen manchmal. Und irgendwann reifte in mir der Gedanke, ich würde gerne wieder intern arbeiten für einen Kunden, für ein Produkt. Und habe durch Zufall bei meinem ersten Agenturkunden, dem Portal Karriere in MV, diese Stellenausschreibung gesehen, mich beworben. Wurde eingeladen und habe dann gar nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt in die zweite Runde komme und habe dann am Ende den Zuschlag erhalten. Ich glaube heute ein Stück weit zu verstehen, warum ich, es mag an meiner Art liegen, mit Menschen umzugehen und mit Widerständen umzugehen und persönlichen Befindlichkeiten, denn Hochschule ist, wie Hochschule ist. Und da ich aber in dem Habitus sozusagen beruflich groß geworden bin, weiß ich, wie ich mich da bewegen muss, um elegant da durchzukommen, irgendwo mal im Windschatten mitzufahren oder halt auch mal Gegenwind verarbeiten zu können.
Ja, hast du denn wirklich gewusst, worauf du dich da einlässt? Das ist ja nochmal ein ganz eigener Kosmos, Universität und Verwaltung. Also wie sahen dann so die ersten Berührungen aus?
Ich hatte ein Stück weit Bedenken, ob ich 3-mal Glück habe mit dem Team. Ich hatte bei der Wings ein tolles Team, ich hatte bei Mandarin ein tolles Team, das weißt du selbst, und habe gedacht, okay, ob das nochmal so wird, weiß ich nicht. Absolut, genau. Es ist A, alles eine Teamleistung und B, sind es sehr nette Kolleginnen und Kollegen, die ich hier kennenlernen durfte in der zentralen Verwaltung. Und ich bin aus dem Bewerbungsgespräch so ein bisschen skeptisch rausgegangen, was die Betonung der agilen Ansätze, die hier praktiziert werden, was das betrifft. Und bin dann eigentlich jeden Tag aufs Neue positiv überrascht worden zu sehen, dass das, was wir in der Agentur versucht haben, im Projektgeschäft zu praktizieren, hier im öffentlichen Bereich adaptiert wurde. Das ist zum einen natürlich das Arbeiten auf Augenhöhe. Trotz dessen, dass es natürlich irgendwo eine Hierarchie gibt, das finde ich sehr angenehm und gleichzeitig die verschiedenen Formate, die stringent versucht werden zu implementieren, das ist zum Teil natürlich auch ein Kraftakt, dass immer mehr neu dazukommenden Projektteilnehmern sozusagen beizubringen, was die Vorzüge an dieser Arbeitsweise sind. Aber ich sehe ganz klar den Vorteil, wir sind damit maximal transparent, wir sind damit maximal partizipativ. Und was Besseres kann uns eigentlich bei der Herausforderung, die das CMS-Projekt hat, wo ich für die fachliche Koordination unterschrieben habe, was Besseres kann uns eigentlich nicht passieren, denn die Aushandlungsprozesse für die Veränderungen sind da der eigentliche Kraftakt, der uns aber auch noch bevorsteht.
Ja, und wenn man neue Dinge in die Organisation bringt, dann führt das auch zu Widerständen. Und darüber würde ich jetzt auch gerne mal mit euch sprechen. Also der Gegenwind, ja, die schweren Aufgaben, Bedenken und all das, was dazugehört. Der Philosoph Gunther Dück, der hier mal zu Gast war, der schrieb ja mal ein Buch darüber, das Neue und seine Feinde. Also immer, wo eine Innovation entsteht, wird ja auch der Status quo in Frage gestellt. Und das führt natürlich unweigerlich dazu, dass man in die Diskussion kommt. Und die ist auch mal unangenehm. Also wie sah dieser Gegenwind bei euch auch aus?
Ja, das ist definitiv so, dass Widerstände existieren. Und das Spannende gerade ist, dass Widerstände durch Veränderung, die ja unabhängig vom Thema Agilität stattfinden, die Uni verändert sich einfach, dass die gerade ganz stark auf das Thema Agilität bei uns projiziert werden, weil das so präsent ist. Und da versuchen wir gerade Klarheit zu schaffen, was mit Agilität im Zusammenhang steht oder mit den Veränderungen, die im Zusammenhang mit Agilität stehen und was einfach andere Dinge sind. Genau. Und ich kann zum Beispiel sagen, wir haben uns auf die Reise gemacht, vor circa einem Jahr nochmal die Strategie für die Uni zu entwickeln. Und darauf aufsetzen natürlich auch die Strategie für die zentrale Universitätsverwaltung, muss dann angepasst werden. Das haben wir uns immer gewünscht und gewollt. Wir wollen unsere Strategie als zentrale Verwaltung auf die Strategie aufsetzen der Universität. Und in diesem Zusammenhang gab es zum Beispiel eine Diskussion, wollen wir jetzt agil sein oder wollen wir nicht agil sein oder wie taucht das in den Zielen der Strategie der Uni auf? Und das Ergebnis jetzt tatsächlich, dass das Thema Agilität in den Zielen, die jetzt im Entwurf diskutiert worden sind, nicht auftauchen wird. Finde ich total spannend, aber es taucht dort zum Beispiel auf Flexibilität, Effizienz und ganz viele andere Dinge, mit denen agilen Werten im Zusammenhang stehen. Aber es ist natürlich für uns auch ein Ausdruck. Also für mich ist das gerade so ein bisschen eine halbe Rolle rückwärts wieder, um wieder zwei neue Schritte gehen zu können in diesem ganzen Veränderungsprozess. Und ich bin natürlich erstmal unruhig geworden und dachte, wo geht denn da wohl die Reise hin? Und jetzt bin ich, aber für mich ist das völlig in Ordnung, weil das ist einfach der Stand, wie die Uni jetzt ist und die Organisation. Und diese Widerstände, die teilweise sind heftigste Diskussionen untereinander, auch bilateral, ne? Also zwischen Personen und dadurch entstehen Missverständnisse. Und es hilft am Ende tatsächlich immer nur darüber reden. Das hört sich total einfach an, aber man muss es reden und das transparent machen. Ein weiteres Beispiel ist, wir reden ja über Partizipation und Transparenz und dass die Informationen alle sichtbar sind und abgerufen werden können. Mir hat eine Kollegin erzählt, naja, das ist in gewisser Weise Scheintransparenz, was ihr darüber hier gerade schafft, weil es gibt so viele Informationen in bestimmten Stellen, da sieht gar keiner mehr durch und findet man sich nicht zurecht. Und wenn jemand von außen kommt, weiß er eigentlich gar nicht, wie er diese ganzen Informationen verarbeiten soll. Und das ist eine Kritik, die aus meiner Sicht total berechtigt ist. Und wir müssen darüber reden, welche Art von Transparenz wollen wir eigentlich schaffen? Wie bereiten wir die Informationen auf, damit sie auch gut verdaut werden können und so. Und das sind solche Themen. Aber das ist alles konstruktiv. Und das ist eben das Wichtige, dass man diese Widerstände versucht, den konstruktiv zu begegnen und nicht destruktiv sich versucht, untereinander zu zerfleischen. Weil es ist ja niemand da, der jetzt irgendwie hier was zerstören will. Und darum muss man sich immer wieder im Klaren werden, das sind ja keine Psychopathen, sondern sind sehr konstruktive Kolleginnen und Kollegen, die an der Veränderung mitwirken wollen und sich einbringen wollen. Und das anzuerkennen, ich habe bei mir so einen Zettel liegen, jeder ist es wert, respektiert zu werden. Wir müssen respektiert miteinander umgehen, dass ich sozusagen jeden Morgen, wenn ich mich an meinen Schreibtisch setze und die Leute dort abholen, wo sie gerade sind und damit umgehen. Das ist ganz wichtig.
Sibylle, nochmal in deine Richtung. Du als Organisationsberaterin und Entwicklerin, was kannst du teilen? Wie kann man nachhaltig Veränderungen in einem vermeintlich starren System bewirken? Denn wir erleben das natürlich auch in Unternehmen, wir erleben das in der Sparkassenwelt, in der ich viel unterwegs bin. Man hat den Eindruck, hier kann sich gar nicht so viel verändern. Das System macht es nicht möglich. Wie habt ihr das geschafft? Also wie geht man das an, obwohl man diesen vermeintlich starren Rahmen hat? Wie schafft man sich da Freiräume? Was entwickelt man da?
Machen, also jenseits von Aktionismus. Einfach machen heißt ja nicht aktionistisch losrennen und irgendwas tun, sondern man muss schon verstehen, was man verändern will. Also ich habe diese Uni und das System Universität oder den Organisationstyp Universität richtig gut kennengelernt, über die letzten Jahre ganz, ganz, ganz viel dazu gelesen. Also verstehen, was man verändern will, ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Menschen verändern sich so und so nur, wenn sie wollen. Also wenn sie wollen, nicht wenn ich das will. Und gleichzeitig bestehen Organisationen ja aus Menschen. Das heißt, mit den Menschen arbeiten, immer wieder neu hingucken, schauen, was es braucht, was jeder Einzelne braucht, ist ein wesentlicher Punkt. Dranbleiben, das ist hier kein Sprint, das ist Ultramarathon. Wir sind, wie gesagt, seit 2012 dabei, sind jetzt 12 Jahre. 12 Jahre habe ich noch bis zur Rente. Mal gucken, was in der Zeit noch geht. Damit im Zusammenhang ist wieder eine Besonderheit von Rostock. Haben nicht so viele Bundesländer, dass der Kanzler auf Lebenszeit gewählt wird. Jans Vorgänger hat die Sache in Gang gebracht und Jan setzt das jetzt fort. Und wir haben halt mehr Zeit als die 5, 6, 7, 8 Jahre, die normalerweise die Laufzeit einer Kanzlerschaft ist. Ja, selber veränderungsbereit sein, Leute um sich rumscharen, die dieses Wachstumsmindset verinnerlicht haben, mit Rückschlägen klarkommen, geht immer schneller. Es ist nicht destruktiv gemeint, aber es kann destruktiv wirken, was da manchmal so passiert. Ich habe früher sehr viel länger gebraucht, um das zu verarbeiten und wieder klar zu werden. Geht heute super schnell, weil ich gelernt habe, dass ich nur Projektionsfläche bin für die Sorgen, Ängste etc. der anderen. Da kann ich schneller wieder klar werden, gut beraten zu können und die Dinge im Blick zu behalten, so vielleicht.
Welche Rolle spielen Konflikte bei so einer Transformation? Das führt ja automatisch zu Konflikten, aber da liegt ja auch immer eine Chance drin. Also man geht denen vielleicht gern aus dem Weg und doch sind sie extrem wichtig und doch ist es extrem wichtig, auch Konflikte gut auszudebattieren, auszuhandeln. Wie erlebt ihr Konfliktkultur und was tut ihr für eine konstruktive Konfliktkultur?
Ja, absolut. Vor allem im CMS-Projekt manifestiert sich das jetzt zunehmend. Das haben wir in den letzten 2 Wochen gesehen. Wir touren gerade durch die Fakultäten zum Thema Prozessaufnahme, Prozessverantwortung. Und mein klares Statement ist immer, ich kann keine Hohlschuld haben, weil ich bin massiv in der Unterzahl gegenüber zum Beispiel dem Lehrkörper. Und trotzdem ist es elementar wichtig, dass wir die Kritikpunkte am jetzigen Arbeitsmodus und auch am Altsystem einfach kennen. Denn die meisten Probleme, die da vermeintlich im Raum stehen, sind eigentlich relativ klein und lassen sich mit einfachen Mitteln einfangen. Aber wenn ich davon nichts weiß, dann kann ich den Kritikpunkt nicht bearbeiten. Also der Austausch ist der Schlüssel. Und das ist immer wieder das Gesprächsangebot machen und eröffnen. Wir hören euch zu, wir nehmen das ernst, auch wenn wir es nicht heute lösen können. Aber vielleicht können wir es in einem halben Jahr mit einbauen. Und dann haben wir einen glücklichen Kollegen mehr oder eine glückliche Kollegin. Und darauf kommt es an, im Gespräch zu bleiben, wie du sagst.
Ihr habt ja gesagt, ihr seid auf dem Weg zu einer lernenden Organisation. Da würde mich interessieren, wie ihr selbst eigentlich lernt. Jan, wie machst du es?
Das ist eine spannende Frage. Im Arbeitsalltag bleibt eigentlich ganz wenig Zeit darüber. Nee, wir geben uns, glaube ich, gegenseitig Feedback, also Rückmeldung in die eine wie in die andere Richtung. Also ich wünsche mir manchmal bewusst Feedback, indem ich jemanden anrufe und sage, kannst du mir jetzt meine Rückmeldung geben? Das hat sich für mich gerade schräg angefühlt. Siehst du das auch so? Dann rufe ich die Kolleginnen und Kollegen an oder am Rand im Gespräch. Oder wir haben das auch so in bestimmte Formate jetzt integriert, in Arbeitsberatungen, dass wir bewusst sagen, wir machen eine sogenannte Retrospektive sprechen ganz bewusst regelmäßig über das, was gut und was schlecht gelaufen ist und versuchen daraus zu lernen. Also der Punkt ist meiner Meinung nach, der Lernen kann man nicht irgendwie verselbstständigen, sondern es muss im Arbeitsleben integriert sein. Und es muss sich natürlich anfühlen. Nicht sagen, jetzt lernen wir mal und dann setzen wir uns hin und versuchen, etwas daraus abzuleiten, sondern es muss flüssig in den Arbeitsabläufen irgendwie mit drin sein und tagtäglich mit dazu gehören. Und es muss, für mich muss es sich normal anfühlen, dass ich jemanden mal frage, kannst du mir mal Feedback geben? Oder auch jemand sagt, wichtig ist ja beim Feedback, man fragt, darf ich dir mal Feedback geben? Manchmal will der andere es ja auch gar nicht hören. Und dann ist es auch völlig okay, wenn die Person sagt, nee, will ich jetzt gerade nicht. Das ist immer als Chef so ein bisschen schwierig, wenn der Chef schon sagt, darf ich dir mal Feedback geben, das zurückzuweisen und zu sagen, nee, ich will nicht. Aber auch das ist okay. Also zu sagen, nee, jetzt gerade nicht, aber vielleicht dann und dann und so. Und darüber offen zu reden, das ist, glaube ich, schon wichtig. Und dann haben wir ganz tolle Lernformate, an denen ich auch gerne teilnehme, aber leider immer viel zu wenig Zeit habe, indem wir in Videokonferenzen und wieder zu bestimmten Themen Dinge anbieten. Und dann können die Kolleginnen und Kollegen dahin gehen. Oder bestimmte Dinge sind aber auch verpflichtend, muss man sagen. Also wenn wir haben eine Regelung, wenn man mit einem bestimmten IT-System umgeht, dann musst du dafür auch die Einführung machen und darfst dich da nicht einfach nur wild durchklicken. Und das gehört dann auch dazu, das verpflichtend zu machen. Führt auch nicht immer auf Gegenliebe. Ja, und dann lerne ich total gern spielerisch. Also ich spiele total gerne Computerspiele und ich glaube, das hat auch was mit Lernen zu tun und so systemisch Dinge verändern und anpassen. Also ich spiele sehr gerne Strategiespiele. Das hat auch was von Lernen und im Kopf klar sein damit zu tun. Das, ja.
Lass uns zum Abschluss gerne nochmal schauen, welche Learnings ihr jetzt teilen könnt. Hier hören viele zu, die in Organisationen, an Organisationen arbeiten. Und deswegen wäre es jetzt nochmal wertvoll, wenn ihr vielleicht jeweils nochmal ein Learning rausgreift, was euch wichtig geworden ist, wo ihr sagt, damit kommt man richtig auch voran. Das sollte man beherzigen.
Ich möchte gerne mal alle ermutigen, in der Verwaltung, die deutsche Verwaltung ist ja sehr bürokratisch. So, das sieht man, glaube ich, von außen ganz besonders, aber das treibt uns ja selbst auch um. Und es gibt viele Gründe, Dinge nicht anzufangen und anzupacken oder das wieder dieses Thema einfach machen und sich der Bürokratie hinzugeben und zu sagen, dann gibt es noch die Regel und die kann ich nicht verändern und da müssen aber andere machen und da dran sein und so. Und ein Learning tatsächlich ist, dass wir die Möglichkeiten, die wir tatsächlich haben, trotz des ganzen Bürokratismus, den ich auch nur anprangern kann und darum bitten kann, dass wir alle daran arbeiten, den abzubauen, dass man aber trotzdem ganz viel erreichen kann und schon verändern kann und viel mehr Flexibilität hat, als man eigentlich glaubt zu haben. Und das haben wir an ganz vielen Stellen gesehen. Und dass es auch manchmal ein Umweg ist, aber man um viele Dinge auch gut drumherum schiffen kann. Und sich da zusammenzusetzen und einfach drüber zu reden, welche Möglichkeiten es denn gibt, trotz dieser ganzen Regeln in so einem Verwaltungssystem. Wir gehen mit Steuergeldern um. Da gibt es einfach Regeln. Das ist auch wichtig, dass da gut kontrolliert wird und die nicht verschwendet werden und ihrem Zweck entsprechend genutzt werden und. Und hunderte von Regeln, die sind auch alle wichtig und sind berechtigt. Und trotzdem gibt es ganz viel Möglichkeit, flexibel zu arbeiten, zu agieren und auch Arbeitsplätze zu gestalten. Und so zu gestalten, dass man frei denken kann. Das ist ja auch ganz wichtig, wie der Arbeitsplatz als solches strukturiert ist. Und da kann ich nur alle zu ermutigen, diesen Weg zu gehen und sich da ein bisschen von zu befreien, von diesem Denken in diesen Regeln. Das ist viel, viel mehr, als man denkt. Und dann geht immer noch mehr, als man schon gedacht hat. Also es geht immer weiter. Und dann aber, und das ist ja vielleicht mein Job dann auch als Kanzler, wenn man dann merkt, es gibt echte Limits und Probleme, darauf hinzuwirken in die Politik hinein. Ich bin ja nun kein Politiker, aber ich rede häufig mit Politikern auch und sagen, Leute, das ist nicht gut, da müsst ihr was verändern, ist eine echte Blockade und das könnt ihr politisch anders entscheiden. Lasst uns mal darüber reden. Aber das ist dann der nächste Schritt, sozusagen zuerst bei sich selbst und dann gucken, was andere tun können. Und dann ist mein Job natürlich auch, die Leute zusammenzusammeln und viele Mitstreiter zu finden, die sagen, das wollen wir verändern. Da werbe ich natürlich auch dafür, die Kanzlerinnen und Kanzler sich zu finden. Also wir haben eine Arbeitsgruppe auf Bundesebene, Entbürokratisierung zum Beispiel, die sich um das Thema Entbürokratisierung in Hochschulen kümmert, wo wir dann auch auf Bundesebene auf die Politik versuchen einzuwirken, was Veränderungen angeht. Weil nichts ist schlimmer für die Wissenschaft als ein enges Korsett. Das ist ganz, ganz wichtig. Und für Verwaltung, die Wissenschaft unterstützen soll und will auch.
Es ist ja zutiefst menschlich zu sehen, was noch nicht funktioniert, was gefährlich ist, was gefährlich werden könnte, was Angst macht. Und gleichzeitig haben wir ja unseren Verstand, mit dem wir entscheiden können, auch das Gute zu sehen. Ich möchte dafür werben, zu sehen, gerade in lang andauernden Veränderungsprozessen, was alles schon gelungen ist, was man schon geschafft hat und die kleinen und die großen Erfolge gemeinsam zu feiern. Das gehört für mich dazu, macht gute Laune, schweißt zusammen und macht, gibt Kraft, gibt Energie für die nächste Etappe.
Ich würde die Kollegialität hervorheben, denn das Arbeiten auf Augenhöhe, unabhängig von Funktion oder Gehaltsgruppe oder Zugehörigkeit zu einer Organisationseinheit innerhalb der Universität, das stärkt das Selbstvertrauen und das stärkt auch die Projekte und Vorhaben, an denen man arbeitet. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm und ich glaube, das ist auch ein Faktor, den es braucht, um solche Veränderungen voranzutreiben.
Ja, vielen Dank euch für das Teilen eurer Geschichte. Man merkt, ihr seid mit Freude dabei. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil es auch nicht immer einfach ist. Und ich wünsche euch weiterhin alles Gute in eurer Zusammenarbeit, in eurem Wirken in dieser Organisation. Und wir verlinken natürlich diesen Blogartikel, von dem wir gesprochen haben, der nochmal ein bisschen tiefer geht. Alles in die Shownotes, außerdem natürlich auch Website, LinkedIn, damit man sich das ansehen kann, mit euch auch Kontakt aufnehmen kann, wenn es also noch Fragen gibt. Und euch erstmal vielen Dank und bis bald. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links wie immer in den Shownotes. Wir hören uns schon am Freitag wieder. Und wenn ihr mögt, dann bewertet den Podcast doch gerne mit 5 Sternen in eurer Podcast-App. Schreibt eine kleine Rezension, wenn ihr das pushen wollt und teilt die Folgen. Und abonniert natürlich diesen Podcast, das wäre wirklich cool. Und ich freue mich auch immer über euer Feedback. Wir können auch connecten auf LinkedIn, packe ich euch auch nochmal rein. Ich bin auch unterwegs auf anderen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Threads, TikTok, YouTube. Alles rund um diesen Podcast, also checkt das mal ab und lasst uns da gerne connecten. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr auch als Podcast-Werbepartner mit an Bord kommen. Hier geht es also um die Zukunft der Arbeit. Wie soll sie aussehen? Und wenn ihr diese mitgestalten wollt, dann schreibt mir doch einfach und wir setzen uns da mal zusammen. Und wenn es passt, dann kommt ihr an Bord und wir arbeiten zusammen. Mich würde es freuen auf jeden Fall. Wir hören uns dann am Freitag wieder. Schöne Sommertage euch und lasst euch gut gehen. Bleibt gesund und bleibt connected.